Also dass Spiele so eine Doppelmischung sind. Einerseits gibt es die narrativen Elemente, die halt beim Raum ja auch, die Frage ist, wie der Raum dargestellt wird, wie er inszeniert wird. Beim Spielraum kommt die ganze Filmästhetik mit rein, also der Mise-en-Scène, die Frage der Kameraperspektive, der Einstellungsgrößen etc. Das werde ich aber in einer anderen Vorlesung nochmal wiederholen. Und dann gibt es den gespielten Raum, also die Frage, wie sie sich in dem Raum bewegen können. Das gilt für die Zeit auch. Da gibt es die narrative Zeit, also die Erzählzeit, kann man sagen. Nur wird es im Spiel ja nicht erzählt, sondern gespielt. Und dann gibt es die luditive Zeit, also die Art und Weise, wie mit Zeit als Spielelement umgegangen wird. Und Sie werden im Laufe des Semesters sehen, das gilt für eigentlich alle ästhetischen Aspekte eines Spiels, gibt es diese narrativen Aspekte und die luditiven Aspekte. Das eine bezieht sich auf die Erzählung, das andere auf das Gameplay. Ähnlich wie beim Film unterscheidet man beim Spiel zwischen der Spielzeit und der gespielten Zeit. Die Veranstaltung beginnt um 9:15 Uhr. Das ist jetzt für ewig auf der Aufnahme festgehalten. Also man unterscheidet zwischen Spielzeit und gespielter Zeit. Ähnlich wie beim Film oder auch bei einer literarischen Vorlage zwischen der Erzählzeit und der erzählten Zeit. Das eine ist die Zeit, die Sie mit dieser Erzählung verbringen. Und die andere ist, oder mit dem Spiel verbringen, Sie brauchen 3 Stunden, Sie brauchen 10 Stunden, Sie brauchen 15 Stunden und Sie unterbrechen auch zwischendurch mal, weil Sie ja was anderes machen. Und das andere ist die Zeit, die sich im Spiel dann ergibt. Und da gibt es, wie beim Film auch, gibt es zahlreiche Variationen, wie Sie die eine auf die andere abbilden können. Also im Beispiel A laufen Spielzeit und gespielte Zeit synchron. Also während Sie spielen, verläuft auch die Spielzeit, allerdings nicht notwendigerweise gleich schnell. Es gibt durchaus die Möglichkeit, dass es eine Zeitlupe gibt oder eine Beschleunigung. Auf jeden Fall verläuft der Zeitstrahl in die beiden Richtungen. Dann unterbrechen Sie die Spielzeit und halten die gespielte Zeit während eines Ladevorgangs an zum Beispiel. Also Sie können die spielen und auch im, das ist bei Abschnitt B, auch im Spiel tut sich erstmal nichts, aber Ihre Spielzeit die läuft halt weiter. Also Sie sitzen halt jetzt da 10 Sekunden, 30 Sekunden, eine Minute davor, bis der nächste Level geladen wird. Das heißt, Ihre Spielzeit wird unterbrochen, aber Ihre Zeit läuft weiter, die Zeit, die Sie in dem Spiel verbringen. Aber wenn es dann weitergeht im Spiel, dann merkt jetzt die Spielfigur nichts davon, dass Sie 10 Sekunden gewartet haben. Das könnte so ein Spiel auch thematisieren. Es gibt auch Spiele, die das machen. Aber es ist eher selten. Normalerweise friert dann alles ein und dann geht es einfach da weiter, wo Sie vorher waren. Buchstabe C ist Unterbrechen der Spielzeit und Weiterlaufen der gespielten Zeit während einer Cutscene. Also im Prinzip die Erzählzeit läuft weiter, aber die Spielzeit nicht, weil Sie da nur sitzen und plötzlich zuschauen müssen. Sie kennen diesen Effekt, wenn Sie Computerspiele so ein bisschen kennen, wenn diese Cutscenes kommen, dann sind Sie plötzlich rausgerissen aus dem Spiel. Und für nicht wenige Spieler ist das immer so, also die werden dann ganz nervös und versuchen, diese Cutscene auch möglichst schnell abzubrechen, zu überspringen. Einfach weil sie jetzt nicht in so einem Ich-lasse-mir-eine-Geschichte-erzählen-Modus sind, sondern ich spiele eine Geschichte oder ich spiele ein Spiel. Und da ist dann das Anhalten der Spielzeit und das Weiterlaufen der gespielten Zeit oder das Weiterlaufen der erzählten Zeit, ist ganz ungewöhnlich. Es gibt halt diese 3 Modi. Es gibt das Spielen, das Erzählen und das Machen. Und das, was halt im Spiel an Zeit verstreicht. Und das sind im Gegensatz zu Filmen oder zu Büchern, wo es nur 2 Zeiten gibt, gibt es hier eigentlich 3 Zeiten. Was man hier noch unterbringen könnte, wäre wirklich die narrative Zeit, die jetzt gerade beim Buchstaben C plötzlich die Gesamtzeit auffrisst und es gibt keine Spielzeit mehr. Und Sie kennen das auch andersrum, wenn Sie sich dann durch Horden von irgendwelchen Gegnern kämpfen, müssen Sie das Gefühl haben, aber das bringt jetzt, es ist zwar Zeit, die im Spiel auch verstreicht, aber im Grunde genommen stehen halt alle anderen und warten, bis sie fertig sind. Und da hält dann mal kurz die Erzählzeit an. Die erzählte Zeit hält an, bis sie halt fertig sind und dann geht es weiter. Und es gibt im Grunde genommen gibt's 3 Zeitebenen, die man betrachten muss. D wäre dann ein Levelwechsel, wobei Spielzeit als auch gespielte Zeit neu bestimmt werden müssen. Das ist ähnlich wie bei Star Wars. So nach einer nächsten Episode, dann müssen wir erst mal erzählen, was jetzt alles passiert ist, weil das im Film keinen Raum hatte. Und so ist es auch in einem Level. Manche Level schließen direkt an den vorherigen an. Manche Level aber auch währenddessen in Tokio oder 10 Jahre später. Das kennen Sie auch. Und da muss man sich erstmal neu orientieren. Ihre Spielzeit ist woanders. Im Zweifel ist es auch genau der Moment, wo Sie aufhören und irgendwie dann zur Uni gehen oder irgendwas anderes machen. Und im nächsten Level fangen Sie dann wieder an und müssen sich erstmal wieder in der gespielten Zeit auch neu orientieren. Und dann gibt es Ereignisse, die auf einen Zeitpunkt in der Hintergrundgeschichte verweisen. Also auch da ist die Möglichkeit, das hat jetzt mit der gespielten Zeit nichts zu tun, aber Sie rekonstruieren sich ähnlich wie in dem Film ja auch. Sie haben ja die Story und den Plot. Das eine ist, was Sie sehen, das andere ist, was Sie rekonstruieren aus dem Gesehenen. Und Sie sehen meistens, so denken Sie an den Krimi. Im Krimi ist Ihre Aufgabe, die Gesamtstory zu rekonstruieren. Wer war der Täter? Sie kriegen aber immer nur in den Plot bestimmte Elemente. Und die Freude am Krimi ist halt, dass Sie mitraten können oder sich mit überlegen und Ihnen hinterher gezeigt wird, warum Sie falsch gedacht haben oder vielleicht dann doch richtig. Und da sehen Sie diesen Unterschied zwischen Story und Plot ziemlich deutlich. Das gibt's in Spielen auch, allerdings selten wird das ausgeführt. Also in den letzten Jahren gibt es einige Spiele, gerade jetzt 2012 und jetzt 2013 sind einige Spiele erschienen, die das ganz massiv nutzen, zu sagen, es ist in der Vergangenheit was passiert, was das Spiel jetzt ändert. Also Spec Ops The Line wäre so ein Beispiel oder Bioshock Infinite, die wirklich darauf rekurrieren, dass vor ihrem Spiel irgendwas passiert ist, was sie aber nicht kennen, aber im Spiel rekonstruieren müssen. Und natürlich alle Krimispiele. So eine Möglichkeit, mit dieser narrativen Zeit umzugehen, das Übliche ist die Hintergrundgeschichte und das kann aussehen wie in Double Dragon, was ja wohl immer noch so die, ich weiß nicht, das ist so die ehrlichste Form von Hintergrundgeschichte, finde ich, immer noch, die so ein Spiel heutzutage hat, also heute nicht, die also Spiele haben. Im Grunde genommen, ebenso Story ist doch eigentlich egal. Buff. So. So, und das war's, jetzt geht's los. Also Hintergrundgeschichten in Computerspielen, gerade der 80er Jahre, also der frühen Computerspiele, haben eigentlich nur die Funktion, die Spielhandlungen zu rechtfertigen. Und man unterscheidet, also interessanterweise wird ein großer Unterschied gemacht, ob die ganze Gewalt, die im Folgenden ausgeübt ist, moralisch gerechtfertigt ist oder nicht. Also es ist wichtig, dass die, die sie bekämpfen, irgendwie die Bösen sind. Und da gibt sich ein Spiel viel weniger Mühe als ein Film, wo ja dann zumindest so 10 Minuten Exposition oder irgendwas passiert, dass man so richtig, die sind wirklich böse. Und so in Double Dragon ist das so irgendwie, sie werfen ihre Münze ein. Das muss ja auch schnell gehen, sie müssen ja schnell die nächste Münze nachwerfen. Also wird kurz die Story erzählt, ihre Damsel in Distress, Freundin entführt, hinterher Jungs. Das ist alles. Das muss so nicht sein, also eben Mass Effect ist das größte Beispiel. Achso, haben wir jetzt hier Ton? Ton? So, wir werden das jetzt nicht anschauen, aber Sie ahnen schon, also man sieht schon überhaupt an der filmischen Exposition, dass hier einiges erstmal aufgebaut werden muss. Klassischerweise auch das in Spiel, also da greift Spiel einfach auf Film zurück und sagt einfach jetzt so, jetzt halt mal kurz an, beziehungsweise bevor es losgeht, muss sie das erstmal anschauen und Spiele wie Mass Effect, die ganz stark von ihrer Story leben, die zelebrieren das dann auch zwischendurch, also die haben jede Menge Zwischen-Cutscenes, die dann die Story vorantreiben, weil Spiele bis heute nicht so richtig wissen, wie sie im Spiel eine Geschichte vorantreiben. Also da gibt es verschiedene Experimente, aber es ist nicht so ganz klar, wie man im Spiel selber die Geschichte voranbringt. Meistens wird es dann entweder vorher oder nachher zusammengefasst oder mal dem Spieler erklärt, was er die letzten 2 Stunden eigentlich so an Plotpoints alles erlebt haben sollte, aber er ist vielleicht untergegangen, weil er dann doch zu sehr auf das Überleben oder das Aufbauen oder das Zerstören fixiert war. Spiele und Geschichten sind ja also die passen ja nicht so richtig gut zusammen erstmal, weil das eine mit dem anderen, na, es ist nicht kontrollierbar, in welche Richtung der Spieler geht. Und je offener die Spiele sind, desto schwieriger ist es, da eine Geschichte zu erzählen. Aber da kommen wir noch beim Level-Design und Level-Aufbau darauf zu sprechen. Und üblicherweise gibt es halt dann solche Cutscenes oder Scripted Scenes. Auch das sind so Begriffe, die ich Ihnen in der anderen Vorlesung nochmal erläutere. Wichtig jetzt für den Umgang mit Zeit, es gibt bei Spielen fast immer eine Hintergrundgeschichte. Also außer so abstrakte Spiele wie Tetris oder Spiele wie Pac-Man, wo man, also die Hintergrundgeschichte spielt keine Rolle. Was dann häufig zu Fanfiction führt, also wo die Leute sich überlegen, was Mark Pac-Man bewegt haben, dieses Labyrinth zu gehen. So, das kann in Spielen auch passieren. Hier ist zum Beispiel so ein ganz berühmtes Beispiel aus StarCraft, dem ersten Teil, wenn wir jetzt zu 8, 10 vorspringen. Also StarCraft ist ja erstmal so ein Echtzeitstrategiespiel. Das ist jetzt der Briefing Room, da wird so ein bisschen erzählt, was sie jetzt zu tun haben. Also die Missionsziele werden ihnen erläutert. Und dann ist ihr Job, sie müssen halt hier aufbauen. Also auch da, also zum Gameplay sage ich jetzt erstmal nichts. Sie bauen halt auf, dann gibt es immer mal so Zwischenszenen. Und was hier tatsächlich, also hier ist so die mythische Szene, die im Grunde genommen der, also das ist so der Plotpoint für die gesamte StarCraft-Saga, befindet sich hier hinten. So, also irgendwie, sie haben ihre Mission erfüllt und jetzt greifen die Zergs an. Das funktioniert aber im Spiel, das ist also Echtzeit und sie können auch alles steuern. Das ist ein Scripted Event. Sie haben da jetzt, also sie schauen hier keine Cutscene an. Also man versteht nicht viel. Es gibt auch die StarCraft-Spieler, die einspielen für die Story. Für viele war die Story viel zu kompliziert und die spielen sehr taktisch jeweils auf die Mission hin. Und Sie sehen, wie hier versucht wird zu erzählen. Also hier unten wird halt immer so das Gesicht eingeblendet von irgendwelchen Spezialfiguren und die erzählen was. Und wenn man aber gleichzeitig dieses Spiel spielt, wird das einfach überschrieben. Sie werden auch Mühe gehabt haben, das zu hören, weil die Kampfgeräusche einfach alles übertönen. Dennoch ist das so, und das wissen Sie auch zu dem Zeitpunkt nicht, irgendwie die Schlüsselszene in StarCraft, interessanterweise. Was dann dazu führt, dass im zweiten Teil 2010 diese Szene nochmal in aller Ruhe filmisch erzählt wird. Weil man da gemerkt hat, okay, also was hier passiert, denn diese Sarah Kerrigan, Boy Meets Girl übrigens, Sarah Kerrigan, so eine Elite-Kämpferin, die halt diesen Auftrag ausführt, wird dann schmählich zurückgelassen. So, und das führt dann dazu, dass sie irgendwie von den Zergs assimiliert wird und sich in die Superböse verwandelt. Und das wird hier nochmal aufgegriffen, als eigentlich als Cutscene in StarCraft 2, so als Erinnerung.
Thank you.
So, Sie sehen schon, im Film funktioniert die Story viel besser, weil man einfach das Tempo bestimmen kann. Man kann zu jedem Zeitpunkt sagen, was sieht und was hört der Zuschauer. Man kann auch ganz anders mit Zeit arbeiten, plötzlich so die Action-Szene, da gibt es dann plötzlich eine Slow-Motion und es gibt spezielle Kameraführungen. All das funktioniert in StarCraft 1 in dieser Form nicht und die Geschichte geht in der Regel auch, nein, sie geht nicht unter, je nachdem, wie man spielt. Wenn man sagt, ich will die Story erleben, dann kann man sich natürlich darauf konzentrieren. In dem YouTube-Film hier, der arbeitet sogar mit Cheats, dass er einfach nicht so ständig von den Zergs belästigt wird, macht er sich mal kurz unsterblich, damit er einfach diese Story aufnehmen kann und nicht nebenbei noch von irgendeinem Ultralisken erledigt wird. Das ist aber, das zeigt auch, wie schwer sich Spiele damit tun, Geschichten zu erzählen. Aber wie interessant es dann ist, wenn sie die Story brauchen, dann gibt es in Form einer Rückblende, und das ist das Interessante, diese Rückblende nimmt halt die gleichen Dialoge, also die gleichen Zeilen, aber zeigt mal, so wird es im Spiel gemacht, und also ein Echtzeitstrategiespiel ist vielleicht jetzt auch nicht das beste Medium, um eine Story zu erzählen, aber es funktioniert im Vergleich zu anderen Medien also noch einigermaßen, ohne dass man auf Cutscene zurückgreifen muss. Also Cutscene ist immer so geschummelt, tatsächlich. Also nicht zu sagen, jetzt machen wir mal kurz einen Film und dann können wir wieder weiter erzählen und dann könnt ihr wieder spielen. Als Narration ist es eigentlich untypisch. Es ist typisch, aber nicht wirklich das medial Typische eines Spiels. So, und was halt Blizzard macht, und die sind ja berühmt für ihre spektakulär pre-rendered Cutscenes, also die am Computer berechnet werden und dann einfach auf DVD oder Blu-ray mitgeliefert, ohne dass man sich um die Grafikfähigkeiten ihrer Grafikkarte kümmert, weil Filme abspielen, das können alle Computer. Und das wiederum sorgt dann dafür, dass es zu so einer Rückblende kommt, die auf den ersten Teil von StarCraft 95 zurückgreift. Sie haben immer die Möglichkeit bei Spielen der Beschleunigung, also hier ist jetzt ein Beispiel aus Monkey Island, ich weiß nicht, ob das das glücklichste Beispiel ist, also Monkey Island, Sie müssen hier über diese Insel laufen und das Beleidigungsfechten mit den Piraten machen. Das ist allerliebst, das können Sie sich mal anschauen. Also das ist so eine Trope geworden für merkwürdige Fechtszenen. Mir geht es um die Zwischensequenz. Immer wenn Sie gewonnen haben, müssen Sie sich wieder auf der Insel bewegen. Und es gibt in dem Spiel halt so diese Echtzeit, wo Sie, die Spielzeit ist halt auch die gespielte Zeit und ist die Erzählzeit, dass sich das irgendwie hier trifft. Und hier haben Sie jetzt plötzlich so eine Beschleunigung. Also Sie sehen dieses Pünktchen, Guybrush hier unten, und der läuft einfach viel schneller, als er das in der Spielzeit machen würde, und die Piraten auch. Warum? Weil die Bewegung hier keine Rolle spielt. Also Sie müssen von A nach B kommen und rennen immer in diese Piraten rein. Eigentlich müssen Sie das ja auch, weil Sie gegen diese Piraten immer antreten müssen, um Ihre Beleidigungsrepertoire zu erweitern, was Sie dann später gegen den Schwertmeister einsetzen. Aber es gibt so Momente, wo man sagt, okay, hier narrative Zeit spielt keine Rolle und Spielzeit beschleunigen wir auch. Die gespielte Zeit beschleunigen wir auch, weil es im Grunde genommen nur davon geht, dass Sie hier von A nach B kommen oder Sie bleiben stehen. Also das gibt es schon mal als Beschleunigung. Es gibt die der Kompression. Das sind ähnliche Mechanismen, die Sie auch in Filmen finden. Kompression ist so ein Beispiel hier. Ups, 10 Minuten, was habe ich hier gesagt? 10, 20. So, was Sie hier haben, ist, Sie schauen auf die Uhr. Sie haben nur eine bestimmte Zeit, um eine bestimmte, also Sie müssen hier mit Ihrem Sohn Hausaufgaben machen und ihm irgendwas zu essen kochen, haben aber nur eine bestimmte Zeit dafür. Und anstatt jetzt zu sagen, okay, deine Spielzeit ist die gespielte Zeit, du hast jetzt 2 Stunden, viel Spaß damit, so wie beim Landwirtschaftssimulator, da müssen Sie ja das Feld abernten und zwar in Echtzeit, ist das hier anders? Sie haben 2 Stunden im Spiel, aber nur, also 2 Stunden in der Spielzeit, in der gespielten Zeit, aber als Spielzeit haben Sie selber eben deutlich weniger Zeit zur Verfügung. Jedes Mal, wenn Sie drauf gucken, Sie sehen ja hier, wie schnell hier die Minuten runterfließen, und da müssen Sie dann schneller reagieren. Insofern ist Sie haben hier beides. Er bewegt sich, Sie haben praktisch, ist ja so ein interaktiver Film, Sie schauen ihm zu, ist ja nicht so, dass er sich jetzt schneller bewegt, es bewegt sich nicht alles schneller, aber die Zeit, wie sie verfließt im Spiel, die fließt einfach schneller. Das kennen Sie bei Simulationen, SimCity, wenn Sie ein Haus bauen. Irgendwie unten laufen die Leute ganz normal und im Hintergrund wird Ihr Haus hochgezogen. Also was sonst so 2 Monate dauert, das geht dann halt hier in einer Minute. Das ist so eine Möglichkeit, dass Sie jedem Objekt eine unterschiedliche Zeit zuordnen können und damit bestimmte, eigentlich für die Erzählung unerhebliche, oder in dem Fall sorgt es dafür, dass Sie sich so ein bisschen anstrengen mal, Zeitabläufe einfach beschleunigen können. Das gibt's auch, Liquid Time kennt man auch so aus 300, also aus solchen Actionfilmen, in dem die entscheidenden Sequenzen hier verlangsamt werden. Das war lange Zeit in Kampffilmen üblich, dass man so den Finish-Move dann nochmal in Zeitlupe macht. Was Batman hier, das wird im Spiel gemacht, also dass sie einfach sich bewegen und das Spiel weiß dann, okay, das wird ein phänomenaler Treffer. Und diesen Treffer werden wir dann einfach mal verlangsamen. Aber in dem Fall verlangsamt wieder das Gesamtspiel. Es gibt auch, das zeige ich gleich, es gibt auch die Möglichkeit der Bullet Time, wo Sie normal sich bewegen, aber alles andere langsamer wird. In dem Fall geht es hier wiederum darum, diesen Eindruck des interaktiven Kinos, in dem Fall halt interaktiver Actionfilm, zu verstärken, indem halt die entscheidenden Treffer mal verlangsamt werden. Das nennt man im Kinobereich Liquid Time und im Spielbereich kann man das auch so nennen. Also die Zeit verflüssigt sich, mal ist sie langsamer, dehnt sie sich, mal zieht sie sich wieder zusammen, aber sie bezieht sich auf das Gesamtspiel. Anderes Beispiel, Trauma Game, Pacing, das gibt's, das nennt man wie Jump Cuts im Film, nennt man das so. Godard, Sie erinnern sich, Außer Atem war ja so ein berühmtes Beispiel, wobei bei Godards Jump Cuts, das hatte ja auch viel mit produktionsästhetisch, also hat ja Gründe, er hatte einfach nicht genug Filmmaterial und musste dann einfach mal aussetzen, damit er seine Szene auch zu Ende drehen kann. Das ist bei Spielen ganz ähnlich, wenn Sie nicht die Technik haben, um ganze 3D-Welten zu erzeugen, in denen Sie sich bewegen können. Das kann verschiedene Gründe haben. Entweder Sie haben einfach nicht dieses Produktionsteam oder wie in den 90er Jahren, da war es technisch noch nicht möglich, Echtzeit 3D-Umgebungen zu rendern. Dann arbeiten Sie mit so Bildern und Trauma nimmt das wieder auf. Und da ist so die Frage, so ein Indie-Game, die Frage ist, ob Sie es nicht besser konnten. Wahrscheinlich wollten Sie es aber auch so machen, weil Sie hier wirklich so surreale Szenarien haben. Und Sie müssen sich dann immer durch jedes Bild so durchbewegen und dann gucken, wie geht's weiter. Aber Sie kommen von Foto zu Foto. Es hat sowas von so einer, irgendwie so einer Dia-Show. Und Sie sehen manchmal so, hier nebenan wäre das. Es hat was von Panorama, aber es ist eben kein echtes 3D-Game mit einer 3D-Welt. Sondern faktisch können Sie sich immer nur an bestimmte Punkte bewegen und auch immer nur eine bestimmte Perspektive einnehmen und das hier jetzt gar nicht durchsuchen. Also auf jeden Fall ein interessantes Spiel, auch so von der Narration, was da geht, also so ein Trauma, so eine Unfallpatientin, die halt versucht, wieder ihr Leben zu rekonstruieren und dann so in ihr Unterbewusstsein rutscht. Also das nennt man Pacing als Erzählung, zu sagen, ich springe von Bild zu Bild. So, dann gibt es die Möglichkeit der narrativen Zeit, des Zeitsprungs, gibt es im Film natürlich auch. Jeder weiß ja, wie eine Zeitreise aussieht. Inzwischen gibt es schon einfach so Bemerkungen von Filmkritikern, boah, dass diese Zeitreise, das war nicht realistisch genug. Wo andere sagen, realistisch, Zeitreise, wie soll das funktionieren? Und so ist das in Spielen auch, so diese gängigen Filmtropen. Es gibt irgendwelche Spiralen, Lichter und alles dreht sich und sie kommen dann halt irgendwo anders wieder raus. Das wird in Day of the Tentacle oder Chrono Trigger benutzt. Interessant, in beiden Spielen ist es nicht nur narrativer Gimmick, sondern Sie können in der Vergangenheit, also in der Spielzeit, in der Vergangenheit können Sie dann der gespielten Zeit, so Spielzeit, gespielte Zeit, nein, in der Spielzeit, da können Sie Dinge ändern, also was bauen oder was mitnehmen oder jemanden von etwas überzeugen oder jemandem helfen, Benjamin Franklin zum Beispiel, und der wird dann etwas tun, was in der anderen Zeit, in der Sie sich dann wieder zurückbewegen, irgendeine Auswirkung hat. Und bei Chrono Trigger ist es halt auch so, wenn Sie ein bestimmtes Gebäude irgendwie aufbauen in der Vergangenheit, dann ist es in der Zukunft dann auch wirklich da, kann betreten werden und sie können damit bestimmte Rätsel lösen. Insofern ist da die narrative Zeit auch gleichzeitig entscheidend für das Spiel, um voranzukommen. Und da gibt es natürlich entsprechende Filme, also Filme mit Zeitreisen basieren ja immer darauf, dass jemand in der Vergangenheit was ändert, so zurück in die Zukunft oder so, oder in der Zukunft irgendwie was ändert, was dann in der Zukunft eine Auswirkung hat. Und das kann man natürlich spielerisch auch umsetzen, dass man einfach sagt, du bist am gleichen Ort, aber 500 Jahre vorher, hier musst du etwas erledigen und das wird dann 500 Jahre später in der Spielzeit dann entsprechende Auswirkungen haben. Dann gibt es das Typische, was Sie aus jedem Film kennen, einfach Cuts, also Schnitte, also die Auslassung. Das ist ja wirklich ein Spiel, das kann ich Ihnen mal kompletten Durchlauf hier zeigen. Run, Jesus, Run war ein Beitrag für ein 4 Days of the Experimental Gameplay Project, wo man halt in 4 Tagen ein Spiel schreiben musste, was das Thema 10 Sekunden hatte. Und Sie kriegen in diesem Spiel... Aber ich habe nur 9. Jetzt können Sie sich an der Diskussion beteiligen. Ist das Blasphemie? Es gibt sehr viele, die sagen, nein, das zeigt, was für intensive Storys die Bibel zu bieten hat. Hier wird das gesamte Leben, nicht Run, Jesus, Run, das gesamte Leben von der Geburt, nicht? Man sieht ja das, die typische Szene. In der Krippe bis zur Kreuzigung in 10 Sekunden. Sie müssen da durch und haben halt, also wenn Sie darauf achten, Sie haben hier so Szenen wie die Versuchung Jesus in der Wüste, der Heilen der Blinden, der Armen und Speisung, das ist über den Wasser. Dann hier, das ist noch so ein Pan, hier wird noch der Lahme und der Blinde geheilt und jetzt sammeln Sie noch Apostel auf. So, jetzt habe ich sie alle erwischt. 12 Apostel habe ich und damit habe ich gewonnen und es endet, wie es endet. Und das in 10 Sekunden. Also das ist eine extreme Verdichtung, durch natürlich massive Auslassung, aber also die entscheidenden Szenen sind, ja, vielleicht nicht alle drin, so, aber nicht Auslassung. Das klappt in Spielen, das könnte man sich auch als Film vorstellen, aber ich glaube, als Film würde es nicht so, also so wirkungsvoll sein, weil Sie hier ja aktiv teilnehmen müssen. Also Sie müssen ja, und zwar immer, Sie können nur auf eine Taste drücken, auf die Leertaste. Das steht ja auch drin, Leertaste, wenn Sie draufklicken. You have arrow keys, run, space, do Jesus things. Das sind halt ihre Optionen im Spiel. Do Jesus things, für die er halt so berühmt ist und narrativ halt in der Form auch funktioniert. Das funktioniert halt im Spiel anders als im Film, muss man sagen. Ich meine, für sie hat es einen Schauwert, das zu schauen, aber es hat natürlich auch schon einen ganz anderen Wert, wenn man es selber spielt. So ganz berühmt natürlich Cutscenes, muss ich Ihnen, glaube ich, gar nicht zeigen. Wie gesagt, das ist, hatten wir ja eben auch eine gesehen bei StarCraft. Cutscenes, die Spielabläufe unterbrechen und dann die Story weiterbringen. Da gibt es verschiedene Varianten, auf die ich noch eingehen werde, die auch fürs Gameplay sehr wichtig sind. Ob Sie eine Cutscene beiwohnen oder eine Scripted Scene, in der Sie sich bewegen können. Oder eine Scripted Sequence und so. Das sind so kleine Unterscheidungen, die wir dann im Thema Level Design nochmal besprechen. Aber in der Regel die Möglichkeit, wo Sie den Spieler einsammeln können und sagen, egal was du bis jetzt erlebt hast und gemacht hast, so jetzt bringen wir mal die Story weiter und danach kommst du in den neuen Level oder danach geht es in dem Level weiter. Aber dann sind alle wieder auf dem gleichen Stand, was die Story angeht. Weil interaktive Geschichten halt anders funktionieren. Sie wissen halt nicht, geht er nach links oder geht er nach rechts, entscheidet er sich, ich meine, man kann es alles verhindern, aber vielleicht erschießt er die falschen Leute zum falschen Zeitpunkt oder er nimmt das Richtige nicht mit, den entscheidenden Hinweis oder macht die entscheidende Schatulle nicht auf und hat dann bestimmte Items nicht. Das können Sie für oder gegen den Spieler verwenden, aber wenn Sie eine Story erzählen wollen in dem Spiel, ist im Grunde genommen die simpelste Variante, Sie greifen auf den Film zurück. So, und dann gibt es noch die Möglichkeit der Gleichzeitigkeit im Spiel. Das gibt es länger als im Film, naja, länger als im Film nicht, also natürlich gibt es Experimente, also Abel Gance hat schon Napoleon gleichzeitig 3 Leinwände bespielt, Aber gerade Multiplayer-Spiele sind natürlich, erzählen so zwei Geschichten gleichzeitig. Interessant bei Splitscreens. Wenn Sie Splitscreens haben, dann teilen sich irgendwie vier Spieler, in dem Fall bei diesem Rennspiel, einen Bildschirm. Was im Grunde genommen dazu führt, dass Sie natürlich nur auf Ihren Teil des Bildschirms gucken. Das ist in Zeitaltern von Online-Games auch nicht mehr so wichtig. Da können Sie einfach vier Computer nehmen. Also es gibt keinen Grund, dass man vier Screens auf einen Bildschirm packt, außerdem, dass es, also der Bildschirm ist halt rar oder man hat kein Netz. Das gibt es heute schon mal noch, Splitscreen-Spiele, aber diese Gleichzeitigkeit gibt es auch bei Netzwerkspielen. Nur dann haben Sie verschiedene Story-Arcs, die sich so ergeben können, wenn mehrere Spieler gleichzeitig spielen und jeder so seinen Teil der Geschichte erlebt oder man versucht zusammen eine Geschichte zu erleben, aber jeder sieht sie dann aus einer unterschiedlichen Perspektive. Und da bricht's, also da denken Sie an 24, die Serie, so, da sehen Sie halt drei verschiedene, auch so in Splitscreens, drei verschiedene Geschichten gleichzeitig oder da werden drei verschiedene Story-Arcs gleichzeitig fortgeführt. Aber was Sie hier natürlich haben, ist, dass Sie wirklich interaktiv das hinkriegen. Das gab es mal im Fernsehen experimentell, also wir filmen das aus seiner oder aus Ihrer Perspektive. Das eine läuft im ARD, das andere im ZDF und Sie können dann immer hin und her switchen. Das haben Sie mal gemacht, aber es war halt doppelt so aufwendig, diesen Film zu drehen. Und irgendwie hat sich das nicht gerechnet. Und das wird in der Regel auch nicht gemacht, dass Sie diese Form von Interaktivität dem Zuschauer geben. In der Regel muss man auch sagen, sind Spiele auf Filme neidisch, dieser Cinema Envy. Also Spiele wären gerne so tolle narrative Medien wie Filme. Und Filme sind selten auf Spiele neidisch. Das war mal so ein Beispiel. Also wir wären gar mal so interaktiv wie Spiele. Aber im Grunde genommen war es das auch nicht. Sie hatten halt zwei Kamerawinkel, aber hier haben Sie die Kamera ja immer bei sich. Und diese Form von Gleichzeitigkeit kann in Spielen natürlich ganz anders ausgenutzt werden, indem Sie kooperative oder nicht kooperative Spiele machen. Denken Sie an solche Multiplayer-Online-Role-Playing-Games oder Online-Shooter, wo Sie als Team agieren müssen und tatsächlich dann auch vor fünf oder sechs Bildschirmen agieren und das auch nur als Teamplay hinkriegen, so Counter-Strike etc. Oder eben bei solchen Rennspielen, wo es da geht, nicht nur darum geht, gegeneinander zu fahren, sondern auch den anderen irgendwie von der Strecke zu drängen und sowas. Also da leben Spiele ja von der Gleichzeitigkeit ganz anders, weil diese Story-Arcs eben so ganz stark miteinander verschränkt werden können. So, und der zweite Teil bei dem Umgang mit Zeit ist die luditive Zeit, also die Frage der Zeit als Gameplay-Element. Ich habe das ja eben in den Darstellungen nie so ganz getrennt, also häufig eben auch gezeigt, inwiefern es ein Spielelement wird. Aber Sie können Spiele als Echtzeitspiele laufen lassen, wie Rennspiele. Rennspiele ist wirklich gespielte Zeit gleich Spielzeit gleich erzählte Zeit, weil es darum geht, bei solchen Rennspielen möglichst schnell zu sein. Da bringt es überhaupt nichts, dass Sie mal eine Zeitlupe oder eine Beschleunigung einbauen. Das können Sie hinterher, so die tollsten Momente in Ihrem Rennen, das wird dann hinterher nochmal eingeblendet. Aber im Spiel, wenn das Spielziel ist, möglichst schnell zu sein, dann ist Echtzeit tatsächlich das Gameplay-Element. Oder bei Echtzeit-Strategiespielen, Dune 2 von 1992, was diese ganzen StarCraft und WarCraft und Command & Conquers nochmal vorangeht, vom Gameplay aber ganz ähnlich ist. Auch das sind ja sogenannte Echtzeit-Strategiespiele. Also alles, was Sie sehen, läuft in Echtzeit, damit eben klar ist, Sie können hier nichts, also was Sie beschleunigen, ist der Bau von den Einheiten, aber Sie können nicht die Zeit anhalten und sagen, jetzt plane ich mal was und dann geht's weiter. Und dann gibt es so die Beschleunigung, also ich weiß nicht, ob das beste Beispiel ist, aber Beispiele sind Beispiele. Moment. Also es gibt so diese Möglichkeit zu sagen, ab einem bestimmten Punkt beschleunigen wir das Spiel einfach. Obwohl wahrscheinlich kann ich Ihnen, ja, ich zeige es Ihnen mal. Also Dick Duck wäre jetzt so ein Beispiel dafür, wenn es läuft. So, also das Ziel ist, wie bei allen 80er-Jahre Arcade-Games, relativ überschaubar. Sie müssen halt den Level hier von Gefiech säubern. Ziemlich blutrünstig. So, und der Letzte, der wird dann plötzlich... Der will jetzt auch nichts mehr von Ihnen, der wird jetzt einfach schneller. Jetzt müssen Sie sehen, dass Sie... Also diese Beschleunigung, das ist bei Spielen bekannt, um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, beschleunigen Sie einfach das Spiel. Das ist gerade in den 80er Jahren üblich. Wie macht man Spiele schwerer? Man überlegt sich nichts. Man überlegt sich irgendwie keine anderen Gegner, sondern man sagt, okay, das Gleiche nochmal, aber schneller. Oder Tetris, wäre so ein typisches Beispiel. Tetris wird einfach immer schneller. Und irgendwann müssen Sie einfach klein beigeben, weil Sie so schnell nicht mehr mitkommen, wie das Spiel plötzlich reagiert. Das ist heute so ein bisschen aus der Mode gekommen, weil man heute sich dann überlegt, okay, ich gebe dir mehr Gegner oder die Gegner werden schwieriger und über Geschwindigkeit wird selten gearbeitet. Es kann auch eine Spezialfähigkeit sein, so bei Cake Pirate, dann können Sie spezielle Türme auf, das ist so ein Tower-Defense-Spiel, da bauen Sie spezielle Türme, die den Gegner verlangsamen. Also, dass Sie einzelne Spielelemente nehmen und die beschleunigen. Also bei Dick Duck beschleunigt sich ja nicht das gesamte Spiel, in dem Fall beschleunigt sich nur der Gegner und Sie müssen jetzt mit den schnelleren Gegnern klarkommen. Ganz berühmt ist ja auch so der letzte Gegner von Space Invaders, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, der plötzlich unglaublich schnell wird. Und das verlangt eine ganz neue Taktik, wie Sie damit umgehen. Dann gibt es die sogenannten Quick-Time-Events. Also das ist ein ganz berühmtes Spiel, aber das ist so ein Quick-Time-Event. Das war so der Versuch Ende der 90er. Sie haben, das ist so die frühe 3D-Welt. Sie möchten einen Film haben, also Sie möchten wieder eine Story erzählen und wollen nicht, dass der Spieler es irgendwie völlig verhaut. Also, dass er sagt, boah, ich gehe nach hinten, ich renne einfach weg. Nein, er muss jetzt durch diesen Kampf durch. Und Heavy Rain ist eigentlich eine einzige, ist auch so ein Spiel. So, jetzt haben Sie diesen Kampf und Sie sehen auch, also, wie das cinematografisch durch Kameraführung eingesetzt wird. Ansonsten, und jetzt wird hier nicht gesagt, also jetzt macht er eine coolen Moves, Joystick nach hinten, unten links, wie man das von so einem Fighting Game kennt, sondern drück rechtzeitig auf eine Taste. So, und das ist ein Quicktime-Event. Und wenn Sie rechtzeitig auf irgendeine, also ist halt, die wechselt halt diese Taste, und wenn Sie rechtzeitig draufdrücken, dann wird diese Cutscene weitergespielt. Und ansonsten so müssen Sie wahrscheinlich mal von vorne anfangen. So, und dann haben Sie die Möglichkeit, also es ist auch so eine relativ billige Variante, wie Sie einen Film erzählen können und dem Spieler das Gefühl geben, er hätte sowas wie Interaktion. Aber im Grunde genommen, zack, 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 schnell, schnell, schnell und dann... Jawohl, geht's halt weiter. Es ist ein bisschen besser als eine reine Cutscene, weil Sie ständig irgendwas tun müssen, aber es ist ein reines Reaktionsspiel und hat jetzt überhaupt nichts mehr mit Planung und so richtig interaktiv. Also Gott, Sie müssen halt auf diese Taste drücken. Also das hat so seine Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, die Cutscene kann man wie geplant ablaufen lassen und muss eben nicht damit leben, dass der Spieler irgendwie völlig andere Sachen macht. Der hat überhaupt keine Wahl. Entweder er schafft es oder er schafft es nicht. Der Nachteil ist, als Gameplay-Element ist das so einigermaßen strittig, sagen wir mal, unter Spielern. Aber so Spiele wie Heavy Rain, das ist ein einziges Quicktime-Event eigentlich. Also sie haben kaum Möglichkeiten, wirklich was zu machen. Sie müssen immer rechtzeitig irgendwie was tun. Es wird ihnen auch manchmal gesagt, manchmal nicht. Aber man kann ein komplettes Spiel daraus bauen, was einigermaßen gut funktioniert. Also Heavy Rain ist ja doch, war ja gut angenommen und es geht dann durch als Interactive Movie. Ist halt ein Film mit Interaktionsmöglichkeiten, zumal es bei Heavy, also bei Shenmue jetzt nicht so, aber bei Heavy Rain können Sie sich an einer Stelle auch wirklich entscheiden und je nachdem, wie Sie sich entscheiden, gibt es ein anderes Ende. Also erschießen Sie den jetzt, schneiden Sie sich den Finger ab oder nicht und je nachdem, was Sie da tun, ja, das ist manchmal etwas, ist halt so ein psychopathischer Serienmörder-Plot. So, und dann müssen Sie halt darauf reagieren und je nachdem, wie Sie reagieren, entscheidet sich das Spiel dann anders. Und das ist einfacher, das gab es auch bei Fernsehproduktionen schon mal, da müssen Sie halt anrufen. Jetzt rufen Sie bitte in den nächsten 3 Minuten an und je nachdem, wie viele Zusendungen wir haben, ändert sich dann der Plot. Und auch da merkten sie, drei Entscheidungen bedeuten, acht Enden müssen wir vorproduzieren. Und nur eine einzige wird gesendet. Ist wieder so Verhältnisproduktion zu dem, was dann wirklich gesendet wird, ist so schlecht, dass interaktive Fernsehspektakel eigentlich nicht stattfinden. Also ganz selten experimentell. Bei Spielen ist es einfacher, weil sie sagen können, ja, der Spieler kann ja abspeichern und an der Stelle einfach mal eine andere Entscheidung treffen. Oder er kann das einfach normal durchspielen. Was ja bei vielen Spielen auch gemacht wird. Oder man teilt sich das dann irgendwie mit. Das alternative Ende erhöht den Replay-Value, aber verringert bei Fernsehproduktion eigentlich den Aufwand-Nutzen, weil sie ja nur einmal diesen Film senden und dann wird nur ein Ende gezeigt. So, und dann gibt es die Pause im Spielen. Die gibt es bei Filmen auch. Bei Filmen hält es einfach die erzählte Zeit an. Und sie können, also Werbung macht nichts anderes und sie können dann schnell noch irgendwie Chips und Bier holen. Aber sie wissen auch nicht, wie es weitergeht. Pausen bei Spielen haben eigentlich die gleiche Funktion. Sie halten mal kurz das Spiel an und können halt irgendwas erledigen. Oder es klingelt an der Tür, sie halten das Spiel an. Aber in dem Spiel hat eine Pause auch noch gleich eine Gameplay-Funktion. Denken Sie an Schach. An Schach haben Sie eine bestimmte Bedenkzeit. So, jetzt haben Sie nur 3 Minuten für das Spiel. Der Computer oder der Gegner, ja, Gegner nicht, aber der Computer hat auch 3 Minuten. Wenn Sie jetzt, und Sie können ja sagen, der Computer denkt, solange ich nachdenke, darf der Computer weiterrechnen. Wenn Sie jetzt das Spiel anhalten und das halt so eingesetzt ist, dann hört der Computer auf. Dann sagt er, okay, alles klar, fair play, ich höre mal auf. Jetzt können Sie hingehen und das 5 Minuten anhalten und einfach mal weiterdenken. Oder bei Tomb Raider, also bei solchen Action-Adventures, wo Sie manchmal auch überlegen müssen, wo springe ich, wie komme ich jetzt an dem Gegner vorbei und wie ist das günstigste, können Sie einfach mitten in der Luft einfach mal kurz auf Pause drücken und dann sich mal in Ruhe überlegen, Moment, was habe ich so, was sollte ich tun und dann weiterspielen. Und da ist die Pause plötzlich die Möglichkeit, das Spiel reinzulegen, was Ihnen halt in dem Moment jetzt nur eine kurze Bedenkzeit gibt. Dann hauen Sie kurz auf Pause und sagen, stopp, alles anhalten, halt die Welt an, aber dennoch können Sie Ihre taktischen Überlegungen weiterführen. Und damit wird die Pause Teil des Gameplays. Es gibt das inzwischen, also das haben Sie dann irgendwann festgestellt, dass bei solchen Spielen, also die Spieler einfach das ganze Spiel anhalten und das wollte man eigentlich nicht. Also hat man gesagt, bei solchen Spielen, wir führen sowas wie eine Smart Pause ein, also eine clevere Pause, so in Kämpfen. Und wenn Sie kämpfen, dann ist das in Ordnung, dass Sie eine Pause machen. Schauen Sie sich das an. So, zack, jetzt ist hier die Pause. Jetzt können Sie in dieser Pause, die Sie machen, haben Sie so einen Wirkungsradius. Das ist das, was Sie erreichen können, wenn Sie jetzt loslegen. Das ist so eine Mischung aus Echtzeitkampf als Kampfsystem. Also der Umgang mit Zeit ist häufig bei Kampfsystemen sehr unterschiedlich. Und die eine Variante ist halt, ich halte das Spiel an und überlege mir jetzt, wie ich vorgehe. Da sagt das Spiel, okay, alles klar, ich weiß, dass du das sowieso machst, also gebe ich dir die Möglichkeit, deinen Schlag zu planen. Du siehst deinen Wirkungsradius, jetzt kannst du sagen, okay, ich gehe auf den Arm und zack, haut da drauf. Und jetzt ist er aber dran, jetzt bin ich wieder dran. Okay, alles klar, ich hau jetzt auf den Kopf, auf den Oberkörper. Und da werden dann wieder Punkte abgezogen. Und das ist so eine Möglichkeit, wie Sie so eine Mischung aus Echtzeit- und rundenbasierten Kampf einführen können, indem Sie halt es gibt so eine Idle-Animation, aber dann können Sie halt Ihre Bewegung irgendwie kurz anhalten. Smart Pause. Und dann gibt es die berühmte Bullet Time von Max Payne, also eigentlich von Matrix, aber Max Payne hat es dann halt zum ersten Mal, muss man sagen, richtig als Spielelement untergebracht. Wofür die Franchise ja auch berühmt geworden ist. Also eines der Merkmale von Max Payne ist eben diese Bullet Time. Wenn Sie hier angreifen wollen, hier sieht man ja, also ich meine, das sieht doch nicht umsonst nach Matrix aus, schwarze Lederjacken, U-Bahn-Szenen. Es ist zwar so ein bisschen Film Noir, aber das ist ja Matrix irgendwie auch. Und jetzt überlegt er sich noch was, er muss das Spiel nicht anhalten, weil das Spiel selber, das macht halt gerade nichts, das Spiel idelt gerade. Und jetzt sagt er, okay, jetzt geht's los, jetzt haben sie mich gesehen und jetzt anhalten und Bullet Time. Sie haben auch so einen Bullet Time Anzeiger hier links und Sie sehen, der braucht sich dann entsprechend auf. Und dann gibt es noch so eine eben, Sie haben gut getroffen, dann gibt es halt die entsprechende Zwischensequenz. Damit kann das Spiel umgehen. Das gibt dem Spieler natürlich irgendwie das Gefühl, er ist nicht so völlig auf seine Reaktionszeit angewiesen. Das Spiel reagiert aber darauf, um zu sagen, wir machen das Spiel einfach schwieriger. Also du hast jetzt einfach mehr Gegner. Ohne Bullet Time hättest du nur 2, mit Bullet Time kriegst du 5. Dafür kannst du die dann aber auch nutzen und irgendwie die Leute anvisieren, einer nach dem anderen und dann irgendwie ausführen und all solche Möglichkeiten können sie ja dann machen mit der Bullet Time. Ups. Und das ist so ein Spielmechanismus, den sie bis heute in Max Payne, also auch in Max Payne 3 finden sie das dann wieder. Und das ist so eine Form der Zeitlupe, wo sich alles langsamer bewegt, nur nicht ihr Fadenkreuz. Also auch Max Payne fließt langsamer, aber sie können sich als Spieler immer noch gleich schnell bewegen. Also es spielt sich dadurch nicht zäh, im Gegensatz zu einer kompletten Zeitlupe, wo dann auch irgendwie die Maus sich langsamer bewegen würde, da hätten sie weniger von. Aber hier können sie schnell reagieren, aber das gesamte Spiel verzögert sich. Ja. Na, Liquid Time ist, wenn Sie dieses Batman-Spiel in Erinnerung haben, da verzögert sich alles. In dem Moment, also während der dann so langsam draufhaut, können Sie auch nichts anderes machen. Liquid Time ist mehr so ein visueller Effekt. Das kennen Sie, ich glaube, so der berühmteste ist wirklich 300. Mal gucken, ob das uns weit bringt. Hier, das berühmte erste First Battle. Das ist so die Ästhetisierung von Gewalt, aber Frank Miller halt. Aber okay, mal gucken, ob wir die entscheidenden Szenen hier noch kriegen. Hier geht's dann los. Also dieser ständige Wechsel zwischen Zeitlupe und wieder Beschleunigung, bis hin zu manchmal dann auch einer leichten, also ich glaube, schneller wird es hier nicht, aber es wird halt an den entscheidenden Actionsequenzen langsamer. Und das ist so, also das kann man, das, also Liquid Time, es gibt in den Filmeditionsprogrammen, gibt es dann halt so ein Liquify-Filter, mit dem Sie die Zeit, also After Effects, das lernen Sie im nächsten Semester kennen, da wird die Zeit einfach wirklich gestaucht und gedehnt und das nennt man so den Liquify-Filter und daher der Begriff Liquid Time, da gibt es unterschiedliche Begriffe drin. Und dieser Batman, der macht das eben auch, ihr Finishing-Move, plötzlich wird das ganze Spiel langsamer. Und Max Payne, da wird das ganze Spiel langsamer, aber ihr Fadenkreuz, das ist noch voll beweglich. Und das heißt, Sie können in diesem langsamen Flug sagen, ich schieße da hinten hin. Und dann dreht er sich und schießt dahin. Und das funktioniert anders als, also Liquid Time ist ein reiner narrativer Effekt und Bullet Time ist ein Gameplay-Mechanismus, mit dem Sie die Möglichkeit haben, Szenen, die eigentlich zu schwer wären, schneller aufzuräumen. So, und dann gibt es die Wiederholung, das kennen Sie von jedem Spiel, einfach, wenn Ihnen ein Level zu schwer ist, ein Punkt, dann müssen Sie ihn einfach normal machen. Das ist manchmal gut, manchmal nicht. Also manchmal ist es sehr lästig, wenn Sie das nochmal machen müssen, inklusive der letzten 10 Minuten, wie das bei früheren Spielen häufig der Fall war. Also Sie müssen halt von Levelbeginn nochmal loslegen. Inzwischen gibt es halt diese Save Points oder Checkpoints, sehr häufig, wo das Spiel automatisch speichert. Aber auch da kann es passieren, Sie müssen zum letzten Checkpoint zurück und halt dann nochmal so diese Zwischensequenz da, diesen Level von diesem Punkt an erledigen. Also Robot-likes, das ist so eine sehr, aber das ist jetzt ein Beispiel von vielen. Ein cleveres, also was halt Spieler gemacht haben, gerade in den 80ern, als man dieses Spieler einfach noch frustriert hat. Und es war nach so einem Adventure, nach 5 Stunden Spiel, wurde ihnen gesagt, du hast aber den Kaufmann am Anfang nicht die Rose gekauft, deswegen kann ich dir jetzt nicht die Tür öffnen. Sie wissen aber, sie kommen zu diesem Kaufmann nie mehr zurück. Und was der Fall ist, sie können halt nochmal von vorne anfangen und sich 5 Stunden durchspielen. Das hat man gemacht. Also gerade Sierra hat das gemacht mit seinen Quest-Adventures. Das führte aber dazu, dass die Spieler gesagt haben, okay, ich verwalte Safe Games. Ich habe Safe Game 1, 1.1, 1.2, man hat so einen tollen Story-Arc und an jedem Punkt habe ich strategische Safe Games und sie wissen, ich gehe zurück zu dem letzten. oder zu dem, wo halt ich diese Entscheidung noch habe und da muss ich dann weiterspielen. Und dieses Safe-Game-Management, das gibt es heute kaum noch, weil Spiele inzwischen automatisch Checkpoints anlegen. Häufig können sie überhaupt nicht abbrechen, also sie können überhaupt nicht speichern, wenn sie wollen, sondern immer nur, wenn das Spiel das will oder wenn der Level zu Ende ist. Also bei vielen Spielen ist es so. Aber es gibt bei manchen Spielen, gerade so bei Rollenspielen, durchaus die Möglichkeit zu sagen, an dieser Stelle mache ich Schluss, weil ich halt jetzt nach 8 Stunden Spiel erstmal eine Pause brauche. Und es eben vielleicht auch gar nicht so klare Level gibt, an denen sie zu Ende sind. So, und ein Spiel, was das einigermaßen brillant umgesetzt hat, war Neuromancer, auch wieder in den 80ern. Das war so die Zeit des Safe-Game-Managements. Und das Spiel hat ihnen einfach gesagt, sie müssen bestimmte Informationen kriegen. Und jedes Mal, wenn sie diese Informationen erhalten von dieser Frau, werden sie verhaftet, weil sie mit der geredet haben, was sie gar nicht durften. So, wenn sie verhaftet werden, dann dauert es ewig, bis sie wieder rauskommen, das kostet viel Geld und so weiter. Das Schöne ist aber, die Information verfällt nicht. Und was sie als kluger Spieler machen ist, sie speichern, bevor sie da reingehen. Fragen sie, werden verhaftet, gehen zurück zum Speicherpunkt, fragen sie die zweite Frage, werden verhaftet, dritte Frage, werden verhaftet, gehen zurück zum Speicherpunkt und machen weiter. Und werden nicht verhaftet, haben aber alle Informationen, die sie brauchen. Und da ist sich die Kritik nicht einig. Ich gehe davon aus, dass also das ganze Spiel arbeitet so im Cyberpunk-Milieu, also sie müssen sowieso sich durch Computer hacken und irgendwie im Cyberspace arbeiten. Dass es einfach ein Gameplay wurde, zu sagen, okay, du musst hier auch mal klug mit deinen Speicherplätzen umgehen, weil du die Informationen sonst überhaupt nicht bekommst. Oder es wird so teuer, dass du das Spiel eigentlich nicht mehr bewältigen kannst lange Zeit, weil du gar nicht so viele Ressourcen hast. Ja, und ist im Rahmen dieses Spiels dann auch nicht als unfair gegelten hat, dass man den Save Point so wirklich strategisch nutzt, zu sagen, ich hole mir Informationen, aber das Spiel weiß nichts davon, weil das Spiel es wieder vergessen hat, wenn ich zu meinem Save Point zurückgehe. Und diese Form der Wiederholung ist ja das, was Spiele so reizvoll macht, zu sagen, wenn ich was nicht schaffe, dann mache ich es einfach nochmal und nochmal und irgendwann schaffe ich es. Das führt dazu, dass Spiele im Grunde genommen in großen Strecken sowas wie Lernen ist. Sie lernen dieses Spiel kennen und sie müssen das Gelernte auch einsetzen, und zwar an der Stelle, wo sie es brauchen. Und wenn sie es nicht gelernt haben, dann müssen sie es einfach wiederholen. Das ist nicht wie in der Schule, so wenn du es nicht kannst, dann kriegst du halt nur eine 3, aber du musst weiter und es wird immer schlimmer, weil das nächste Mal ist eine 4 und dann hoffst du, dass du keine 5 kriegst. Weil einfach die oder du musst den gesamten Level wiederholen, aber das ist dann also nicht nur den Punkt, den man nicht konnte, sondern so richtig alles und das ist ein ganzes Jahr. Und da ist Schule wirklich hat ein ganz mieses Gameplay. Da sind Spiele einfach besser, außer King's Quest vielleicht, wo sie das ganze Spiel wiederholen müssen, weil sie diese blöde Rose nicht hatten. Aber Spiele sind viel. Also einerseits bringen sie ihnen kleiner die Sache in kleinen Häppchen bei und sie lassen ihnen die Zeit, die sie benötigen, um das zu beherrschen. Und wenn es ihnen so gut gefallen hat, dann machen sie es nochmal auf einem höheren Schwierigkeitsgrad-Level. Moderne Spiele sind so, die passen sich dem Spieler an. Wenn der Spieler zu mies in seinem Level ist, dann werden die Gegner einfach immer leichter oder es werden weniger Gegner oder sie kriegen mehr Medipacks oder so automatisch. Das Spiel balanciert es dann aus. Und wenn sie immer auf 100% Health spielen, dann entzieht ihnen das Spiel halt zukünftig ein paar Medipacks und dann müssen sie wieder besser aufpassen. Das können Spiele sehr gut, sich sehr individuell auf den Spieler einstellen im Rahmen ihrer Mechanismen. Das kann Schule verblüffend schlecht, vielleicht auch, weil sie da immer zu 25 Leuten spielen. Also in der Vorlesung, ich könnte das jetzt auch, nur schwierig. Aber Spiele sind als Lernangebot deutlich individualisierter und einfach auch motivierender, dadurch, dass sie die Möglichkeit der Wiederholung haben. So ein anderes typisches Kampfsystem ist das rundenbasierte, das mit Final Fantasy nicht angefangen hat, aber Final Fantasy ist so das typische Final Fantasy 1. Also es gibt da halt die Echtzeitkämpfe, da haben wir jetzt schon ein paar gesehen, und Final Fantasy ist halt eigentlich bekannt bis heute, muss man sagen, wenn wir schon kämpfen, dass halt, wenn gekämpft wird, immer ist eine, also es kommt so von den Brettspielen aus der Zeit, dass wenn, also wir haben diese Echtzeit-Elemente, wo wir uns durch diese Dungeons durchbewegen, da ist es Echtzeit, also die Gegner animieren, sie sind animiert und jetzt kommen wir halt zu dem Kampf und jetzt geht der los, der darf was machen, Fight, habe ich diese komische Werbung hier unten, Der wirkt dann ein und dann ist der andere dran. So, und der kann sich dann einen aussuchen, auf den der schlägt. Also aus heutiger Sicht ist das komisch, rundenbasiertes Kämpfen. Also bei vielen Spielen gibt es halt, also es ist halt viel einfacher möglich, so ähnliche Spiele, sie gehen durch irgendwelche Dungeons und kämpfen gegen Monster, dann nimmt man halt Diablo so als Beispiel, da läuft das eben anders. Aber rundenbasiertes Kämpfen kommt so aus der Tradition von Schach, da jeder zielt oder Risiko und so, also jeder ist mal dran und dann darf der andere dran sein. Und es hat natürlich auch Gründe, dass rundenbasiertes Kämpfen funktioniert, weil sie sich mehr Zeit nehmen können, so ihre Züge zu planen. Ich habe hier vier Leute in der Party und jetzt kann ich mir überlegen, wer macht was, der Fight, Magic, Drink, Item, Run, also der hat so verschiedene Möglichkeiten. Das ist bei Fantasy-Rollenspielen, also Tabletop-Games, ist das auch so, da würfelt der eine, dann würfelt der andere. Und das wurde in den frühen Rollenspielen halt genauso übernommen, rundenbasiertes Kämpfen. Und manche Spiele behalten das bis heute bei. Und es hat auch so seinen Fankreis, die sagen, also dann ruiniere ich mir meine Taktik nicht durch blöd, weil ich irgendwie in der Action-Sequenz versage, sondern wenn ich mein Spiel dann halt nicht schaffe, dann liegt es daran, dass ich schlecht geplant habe. Dann gibt es natürlich die Rundenzeit, wie bei Rennspielen üblich, also das ist jetzt nichts Überraschendes, sie haben einfach nur eine Minute, so. Oder 2 Minuten, hier oben läuft die Zeit. Sie kennen das aus anderen Spielen auch, gerade Sportspiele sind da ganz berühmt. Und Sie müssen in dieser Runde, den 2 Minuten, müssen Sie so viele Punkte wie möglich machen, meistens. Das unterscheidet sich von den Echtzeitspielen, also Rennspielen, wo Sie die Strecke in so kurzer Zeit wie möglich machen müssen. Geht es hier darum, Sie haben die feste Zeit, aber Sie müssen so viele Punkte wie möglich machen. Das ist so der kleine, bescheidene Unterschied. Hier wissen Sie, Sie haben Ihre 2 Minuten und wenn Sie fertig sind, 2 Sekunden, 1, Finish. Und es gewinnt der aus seinen 2 Minuten das Beste macht. Und das unterscheidet sich von Rennspielen, wo Sie halt zusehen müssen, dass Ihr Score ist die Zeit und hier ist Ihr Score unabhängig von der Zeit. Und dann gibt es phasenbasierte Spiele. Phasenbasiert ist ähnlich wie rundenbasiert, nur in Phasen haben sie, also Frozen Synapse ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür, so für ein etwas neueres Spiel. Also im Gegensatz zum Rundenbasiert, beim Rundenbasiert sind sie in der Kampfsituation und dann kämpft er, dann kämpft der andere, dann kämpft er, dann kämpft der andere, hin und her geht es. Bei einem phasenbasierten Spiel haben Sie 2 oder 3, meistens 3 Phasen, die sich voneinander unterscheiden. Also Frozen Synapse ist so eigentlich ein Taktik-Shooter. Sie müssen halt irgendwie wiederum gegen 2 Leute, also Sie planen hier Ihre Leute, die Bewegung durch den Raum und was Sie machen. Und Sie sind hier in der Planungsphase. Da sagen Sie jedem, was wirst du in der Ausführungsphase machen? Und da haben Sie auch, also manchmal haben Sie nur 2 Minuten, je nachdem, ob Sie gegen den Computer spielen oder ob Sie gegen einen menschlichen Gegner spielen. Und in der Ausführungsphase wird dann dieser Plan umgesetzt. Und dann sieht man, ob das, was man sich so gedacht hat, ob das funktioniert. Nur die Ausführungsphase, da haben Sie überhaupt keinen Einfluss mehr, was dann passiert. Sie sagen Ihren Leuten, du hast so und so viele Punkte oder du kommst in deinen 10 Sekunden, die du dann in der Ausführungsphase hast, so weit. Du rennst bis dahin, coverst hier und schießt in die Richtung. Und das sagen Sie jedem in Ihrem Team. Und so geht das dann weiter. Also es ist einerseits sehr stark von der Planung abhängig, aber dann nicht mehr so granular wie in rundenbasierten Spielen, wo Sie wirklich Ihre Ausführung jederzeit wieder korrigieren können. Also Sie haben ja immer nur einen Zug. Also hier müssen Sie sehen, wie kommen Sie da durch. Und jetzt muss der sich überlegen, okay, Turn, also hier planen Sie wieder den Weg genau. Es ist im Prinzip eine längere Runde, kann man sagen, deswegen heißt es ja auch Phase. Und der Gegner macht das gleichzeitig, der plant seins. Sie sehen aber nicht, was er plant. Und beim Rundenbasiert reagieren Sie auf das, was Ihr Gegner gerade gemacht hat. Hier planen beide gleichzeitig Ihre Züge. Beziehungsweise was der Computer macht, das wissen Sie nicht. Aber wenn Sie es eben auf 2 Bildschirmen spielen, hier, ne, Sie gehen hin und der dreht sich immer hin und her, dann verzögern Sie. Also es ist, glaube ich, hier so eher das Tutorial, was Sie gerade durchspielen. Und bei dem phasenbasierten planen beide gleichzeitig Ihre Züge und führen das dann aus. Das gibt es bei Brettspielen auch schon mal, so neuere Brettspiele, wo sie halt so Karten ablegen und die werden dann gleichzeitig aufgedeckt und da steht dann drin, was gemacht wird. das unterscheidet sich ganz erheblich von rundenbasierten Spielen, wo der Informationsstand zu jedem Zeitpunkt weiß man immer, was der andere gemacht hat. Bei phasenbasierten Spielen wissen sie halt nicht, was der Gegner gerade plant, müssen sich aber überlegen, was wird er wahrscheinlich planen und daraufhin schon also ihre Züge ausführen. Vom Gameplay ist das was völlig anderes als rundenbasierte Spiele. Und Frozen Synapse ist halt in seiner Nische auch relativ erfolgreich. Dadurch, dass es so ein minimales Gameplay, minimales Setting ist, das geht gar nicht so um 3D-Realismus, Sie sehen, es ist eigentlich so ein 2,5D-Spiel. Also die dritte Dimension, die nach oben spielt, kaum eine Rolle, es sei denn, also Sie müssen halt sich, hinter manchen dieser Dinge können Sie sich verstecken, hinter anderen nicht. Also die dritte Dimension spielt eine Rolle, aber im Grunde genommen ist es halt diese Draufsicht als Spielraum. Und das Spannende ist hier, wie Sie mit der Zeit umgehen. So, und dann gibt es natürlich die Objektzeit, die ganz unterschiedlich ist. Also vielleicht Frogger so als erstes Spiel in der Richtung. Frogger ist so ein Spiel, der hat alles so seine eigene Zeit, kann man sagen. Und das Schöne ist, die Welt kümmert sich überhaupt nicht um Sie. Also die Autos fahren langsamer als... Ups. Ich habe hier unten übrigens auch eine Zeit, die mir... Also ich habe sozusagen eine Rundenzeit, die ist auch unabhängig von mir. So, und Sie sehen, die... Die Autos fahren sozusagen in ihrer Geschwindigkeit, die Schildkröten in der anderen und die Bäume wiederum in der anderen. Oh, daneben. Nein! So, das ist... wir legen das oben mal auf in die Arcade. Können Sie oben mal spielen, ist ein schönes Spiel. Viel, viel krasser dagegen ist Braid. Braid kann ich Ihnen wahrscheinlich besser zeigen als vorspielen. Ja, Braid heißt halt auch Zopf, was soll man sagen. Also Braid ist so ein Spiel, obwohl das ist hier glaube ich noch nicht so der... Ach doch. Also Braid ist so ein Spiel, wo Sie... Das ist eigentlich so ein Jump'n'Run, so im Stile von Mario, muss man sagen, nur viel bunter. Was hier jetzt allerdings nicht so deutlich wird. Was Sie aber machen müssen, Sie können, also statt zurückgehen, können Sie halt auch die Zeit zurückdrehen. Das ist etwas schwierig zu erklären, wenn man es nicht spielt. Das Interessante ist ja, hier sehen Sie es vielleicht ganz gut. Also hier haben Sie einerseits diese Killerkaninchen. So, und jetzt genau, jetzt anstatt runterzufallen, also Sie brauchen auch keine Save Points, weil Sie jede Aktion einfach rückgängig machen können. Und das können Sie so lange, und zwar ganz granular. Sie können sagen, ich gehe jetzt eine Sekunde zurück und an der Stelle entscheide ich mich anders. Und damit, also ist das Spiel nicht wirklich unfair, weil Sie zu... Die sind böse, die Kaninchen. So, hier hat das nicht geschafft, also unten drunter durch. So. So, und das ganze Spiel basiert, es hat 6 Welten und in jeder Welt gibt es eine andere Möglichkeit, wie sie die Zeit manipulieren. Wie das funktioniert, also das Spiel ist erstmal unglaublich, also es ist vom Gameplay war das sehr originell in der Zeit, als das rauskam, gab es das in dieser Form noch nicht. Es gab Spiele, die Zeit manipulieren, aber das nicht zum zentralen Gameplay zu machen. Und was man in diesem Spiel sieht, ist wie ein Computer Objekte verrechnet, wenn man drauf schaut, weil halt jedes Objekt seine eigene Zeit haben kann in so einem Spiel. Das ist was ganz anderes als in normalen Narrationen. Jedes Objekt muss ja bewegt werden und ich kann jedes Objekt einfach sagen, okay, du bewegst dich jetzt rückwärts und du bewegst dich vorwärts und du bewegst dich doppelt so schnell und du machst einfach, was du immer tust. Das kann man ganz gut machen und Braid nutzt diesen Umstand einfach sehr virtuos aus. Also wenn Sie mal ein gutes Spiel spielen wollen, Braid ist sicherlich eines der spannendsten Puzzle-Games der letzten Jahre gewesen. Vielleicht auch einfach, weil dort... Teil der Narration ist halt auch der Umgang mit Zeit und mit Schuld und mit Verantwortung. Und der Held, der halt versucht, irgendwie die Zeit zurückzudrehen, muss das als Gameplay immer einsetzen, um die Taten, die ihm nicht gefallen, rückgängig zu machen. So, und als letzten Begriff ist vielleicht die Persistenz zu nennen, die verantwortlich ist für den schlechten Ruf, den Computerspiele in den letzten Jahren haben, also unter anderem. Persistenz heißt, die Welt bewegt sich weiter, auch wenn sie nicht dabei sind. Persistenz, also es bleibt einfach bestehen. Da gibt es verschiedene Varianten. Also die harmloseste davon ist immer noch die, in der sich die Welt weiter bewegt, aber ihnen nichts passieren kann. So World of Warcraft ist ein gutes Beispiel, die einfach Feiertage begehen. Also hier sehen Sie den Halloween. Wenn Halloween ist, dann ist halt Askaroth voller Kürbisse, die halt die Leute das schmücken. Und im Herbst ist oder morgens ist, gibt's, wenn sie morgens spielen, haben sie eine andere Färbung als abends und im Winter eine andere als im Sommer. Das Spiel hat einfach, gut, das lebt auf seinen Servern und sie können in dieser Welt sich bewegen und das einfach sehen. Das ist, also zum einen ist erfrischend, weil die gleiche Gegend sieht halt zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich aus. Was aber hier wichtig ist, wenn Sie Ihr Spiel verlassen, passiert Ihnen nichts. Also es ist mehr so eine Weltpersistenz, aber Ihr Game ist davon unbetroffen. Also Sie können, außer Sie sind halt mitten in einem Raid oder so, also wenn Sie mit der Gruppe unterwegs sind und Sie gehen dann raus, dann werden Sie wahrscheinlich den Level nochmal neu anfangen müssen. Sie können ja auch nur wirklich speichern, wenn Sie in einem Wirtshaus sind. Animal Crossing machte das auch, allerdings auf einer Konsole. Das Spiel liest die Konsolenzeit aus und weiß, das letzte Mal hast du vor 2 Wochen gespielt und ich baue jetzt mal die Welt, was passiert wäre in den letzten 2 Wochen. Das Spiel läuft ja nicht weiter, wenn sie die Konsole aushaben, aber wenn es das nächste Mal eingeschaltet wird, dann baut es die Welt einfach 2 Wochen weiter. Das ist auch ganz nett, das Spiel selber ist ja auch sehr harmlos und man konnte sich halt immer daran freuen, was so in der Welt alles passiert ist, während man nicht da war. Und wie gesagt, WoW, da ist ja immer irgendjemand online, also da passiert das tatsächlich in Echtzeit. Viel schlimmer sind solche permanent persistenten Welten, so wie O-Game. Da bauen sie Sternsysteme auf und können dann auch die Nachbarn überfallen und irgendwie deren Ressourcen klauen. Das Schlimme ist aber, wenn sie sich ausloggen, kann trotzdem jemand ihr Planetensystem überfallen. Und das erzeugt bei Spielern einen großen Stress. Ich meine, ein Spiel, was das sehr erfolgreich gemacht hat, war Tamagotchi, wenn Sie das kennen. Tamagotchi war ja so eine kleine Ente, so ein kleines Küken, also diesem Ei, was permanente Aufmerksamkeit erfordert hat. Also Sie mussten das halt füttern, also ich meine, das Interface war sehr überschaubar und Sie konnten es immer mit sich rumtragen. Wir machen gleich Pause, doch ganz kurz. Lassen Sie mich diese Folie noch zu Ende erzählen. Achso, das war eine Aufforderung, dass Sie bitte Ihren Geräuschpegel etwas runterschrauben. An der Interaktivität müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Also das Tamagotchi war, im Grunde genommen hatten sie halt dieses Wesen in diesem Ei und sie mussten es immer füttern oder streicheln oder irgendwas mit ihm spielen, damit es irgendwie blüht und gedeiht und nicht deprimiert ist und eingeht. Das hat sich aber nicht darum gekümmert, ob sie jetzt im Urlaub waren oder irgendwie gerade keine Zeit hat, im Kino sitzen. Also wenn das Hunger hat, dann hat sich das halt gemeldet. Was dann dazu führte, dass so die ersten, ich fahre jetzt 2 Wochen weg, kannst du dich so lange um meinen Tamagotchi kümmern, Dienste eingerichtet wurden. Das gibt's auch bei O-Game. Ich fahre jetzt 2 Wochen weg oder ich kann heute den ganzen Tag nicht, bin ich in der Klausur, passt du auf, dass mein System nicht überfallen wird. Aber es führt dann zu so dem Umstand, dass man sich geistig permanent mit diesem Spiel beschäftigt. Und diese Zeit fehlt dann ja für andere Aktivitäten. Also man ist nicht mehr konzentriert in seiner äußeren Welt oder wenn man mit Freunden unterwegs ist. Diese Persistenz hat man heute mit diesen Phones und Facebook. Also egal, wo man ist, mal kurz checken, so gibt es Neuigkeiten. Das ist auch eine Form von Persistenz, die ja durchaus auch so ihre negativen Seiteneffekte hat, ihre Nebeneffekte. Und das ist bei O-Game und bei solchen, es gibt nicht so viele davon. Das ist halt sehr stark und erhöht die Abhängigkeit von diesen Spielen. Also dass man einfach regelmäßig jeden Tag und dann immer häufiger und je mehr man hat und je mehr Zeit und Energie man in dieses Spiel investiert hat, desto wertvoller wird diese Investition auch. Und desto wichtiger ist es, dass sie bewahrt bleibt. Das gilt für World of Warcraft auch, aber World of Warcraft tut ihnen nichts, wenn sie nicht dabei sind. Diese Spiele, gerade wenn sie viel haben, dann ziehen sie auch viele Piraten an, bedrohen sie mit dem wachsenden Spielfortschritt. Und mit diesem Stress umzugehen, das schaffen gar nicht so viele. Und weil ich sagte, das bringt Spiele in Verruf, diese Abhängigkeit, die man von Spielen erleben kann, und gute Spiele bringt das immer mit sich. Da ist man mal für eine Woche voll drin. Das gehört zu guten Spielen dazu. Und danach gibt sich das ja auch wieder. Aber solche Spiele lassen einen halt über Wochen, Monate nicht so richtig los. Und das führt dann dazu, dass diese Spieler ihr soziales Leben einschränken. Sagen, nein, ich kann heute Abend nicht kommen, denn ich muss hier auf mein System aufpassen. Und einfach bestimmte Dinge nicht mehr tun, weil dieses Spiel von ihnen verlangt, dass sie jetzt an dieser Stelle präsent sind. In World of Warcraft gibt es das, wenn sie in der Gilde sind, sofern auch, dass es heißt, nee, Samstagabend müssen wir in diesen Dungeon gehen, da kannst du nichts anderes machen, sonst fliegst du aus der Gilde raus. Da entsteht auch so ein Druck, aber es ist ein sozialer Druck. Und das ist ein anderer Druck als, also als der, der so ein Spiel aufbaut, zu sagen, wenn du dich nicht um dein Spiel kümmerst, dann also wird was Schlimmes passieren, weil die Welt sich weiterdreht. Insofern ist Persistenz ein Gameplay-Mechanismus, das nimmt zu, weil man ja möchte, dass die Spieler regelmäßig wiederkommen. Aber es ist auch gar nicht so einfach für die Spieler, das irgendwie zu verwalten. So, damit wäre der Teil beendet. Gibt es Fragen zur Zeit als narratives und luditives Element von Spielen? Da machen wir jetzt 10 Minuten Pause. Wir sehen uns um 10 nach halb 10, nach dieser Uhr bitte, sehen wir uns wieder. 10 nach halb 11 sehen wir uns wieder hier. Bis gleich.